You're listening to Radio Golf Show.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur 58. Episode der Golfschau. Und wir haben heute eine Schau für Sie. Haben wir das nicht, Mr. Horiner?
Das haben wir, Frank. Sollen wir direkt reingehen?
Auf jeden Fall in Medias
Res.
Wunderbar,
in Medias Res. Wohl kaum jemand hat in den letzten Jahren einen größeren Impact auf die deutschsprachige Golfmedienlandschaft gehabt wie der Gast unserer heutigen Schau. Im Jahre 2012 gründete der Entrepreneur Lorenz Graef einer der ersten internetbasierten deutschsprachigen Golfmagazine. In einem Medienumfeld, das damals hauptsächlich davon lebte, amerikanische und britische Golfzeitschriften zu kopieren, kam Golfpost wie ein Draw in einem Flight voller Slicer. Frisch, neu, lebendig und unkonventionell und vor allen Dingen schon von Anfang an auf Interaktion mit ihren Nutzern ausgelegt, mischte das Portal den Laden gehörig auf, wie man so sagt. Böse Zungen und Skeptiker behaupteten damals, das Ganze werde sich nicht halten. Doch Golfpost gibt es immer noch und wir zumindest haben das Gefühl, dass der in diesem Jahr gefeierte 10. Geburtstag nur einen ersten Abschnitt einer noch viel größeren Geschichte markiert.
Hier.
Lorenz, wir freuen uns, dich in der heutigen Ausgabe der Golfschau zu begrüßen.
Ja, gerne. Ich freue mich auch. Zwei so hochkarätige Moderatoren.
Das geil, ne?
Das wird spannend sein, was ihr da alles für mich vorbereitet habt.
Ah. Ja, der Horiner schüttelt das mehr aus dem Ärmel. Der kann das. Ja, okay. Wo fangen wir an, Marc?
Ich denke,
darf ich ganz kurz, ich habe ja ein Problem mit dem Wort Flight schon mal. Da wollen wir erstmal aus dem Weg, ja? Flight. Es ist nicht einfach dieses deutsche Golf-Englisch, Gedenglisch oder wie immer das man nennt. Es gibt hier sowas auch. Ja, bitte fang nicht damit an.
Flight. Was heißt, fang nicht damit an? Nur weil du da bist, werde ich nicht damit aufhören. Ich spiele seit 30 Jahren Golf.
Okay, ich habe dein Glossar gelesen über
das. Das ist geil, ne?
Ja, super.
Ja. Okay, komm. Lorenz, Entschuldigung, bevor wir uns jetzt irgendwie wieder anfangen zu kabbeln wie zwei alte Weiber, Waschweiber, gehen wir mal auf das Jahr 2012 zurück und vielleicht berichtest du einfach, aus welchem Impuls heraus es entstanden ist. Ich habe ja ganz kurz angerissen, das war ja damals eine unfassbar langweilige Medienlandschaft. Da gab es so den einen oder anderen Versuch, da gab es mal ein Magazin, das hieß, glaube ich, Plock. Dann gab es mal so eine deutsche Golfpunk-Ausgabe. Die gibt es, glaube ich, immer noch, aber ich glaube, die kam sogar nach euch. Aber die Landschaft war tatsächlich eher Papieren und eher mit starkem Blick über den Kanal und auch über den Atlantik nach Amerika. Vielleicht mal kurz da reingehen, was dich bewogen hat.
Exakt, das war so. Ja, ich habe das ja zusammen mit Matthias, meinem ältesten Sohn, gegründet. Und wir kamen beide unabhängig voneinander, sehr eingefleischte Golffans, auf die Idee, oder sagen wir, es hat uns angesprochen, dass die Bildmagazine sehr amerikanisch dominiert waren, als von USA und dann aufs Deutsche übersetzt. Und wir kamen aus dem Internet und sagen, das ist alles ein bisschen langweilig, was man hier so sieht. Und Golf spielen wir gerne. Wir wollen einfach die Leidenschaft, die in den Golf, dem Golfer und dem Golfspielen innewohnt, die wollen wir einfach auch in einem Portal sehen. Und wenn sie nicht da ist, dann machen wir das halt. Kommt so ein bisschen daher, 1999, habe ich ein Startup, was damals noch nicht Startup hieß, gegründet. Da ging es um Software für Befragungssysteme. Und wir waren da immer, wir haben alles aus dem Nichts geschaffen. Da gab es nur immer die Dinge, die aus dem Nichts geschaffen wurden. Ja.
Ja.
Und deswegen, ja, sagen der Golf, hier im Golfmarkt, ja, wissen, wie Internet geht, also machen wir ein Portal, machen wir ein Journal und dann legen wir los. Und das soll uns gefallen und das ist auch mal ein wichtiger Gesichtspunkt, weil dann hat es eine Ecke und wir sagten so, wir sind so, dauert immer so ewig, bis man den Bernhard Langer in der Ergebnistabelle findet und den Martin Keimer, weil er halt nicht immer ganz oben war. Ja. Da haben wir gesagt, das machen wir anders, sondern wir schreiben alle deutschen Golfer, die kommen erstmal oben rein, weil wir sind deutsche Golfer und wir lieben, wenn der deutsche Profigolfer vorne steht und damit wir nicht so lange suchen müssen, haben wir den mal oben hingepackt. Und das heißt, wir hatten auch unser Logo, das enthielt auch direkt immer schwarz-rot-goldene Birdies. Haben wir dann mal ein bisschen dezenter gemacht, als wir viel mehr Fans in Österreich und der Schweiz hatten wollten. Ja. Wir wollten jetzt nicht nationalistisch werden, sondern das war einfach der Punkt. Das ist einfach unser Blickwinkel. Ne? Wir haben uns dann auch nicht, anders als der Adrian Klosser von Sky, freuen wir uns nicht, wenn der Konkurrent von Martin Keimer den Putt locht, sondern wir freuen uns, wenn er daneben geht. Und wir freuen uns, wenn unsere Lieblingsgolfer gewinnen und wir sind einfach nicht so ausgewogen wie die Kommentatoren bei Sky, denkst du hier, jetzt muss aber der Rory muss das Ding jetzt gewinnen und dann feiert der Typ auch noch den Konkurrenten wieder Putt reingeht.
Das finde ich super, denn so wie ich das verstehe, bringt ihr ja die News, die Neuigkeiten um den Golfsport aus deutscher Perspektive, durch die deutsche Brille. Das finde ich super. Dass man da auch mal
aus deutschsprachig, wir freuen uns auch für Sepp Straka oder für Bernd Wiesberger oder wer immer da hochkommt. Ja. Aber wir haben eine Perspektive und wir sind im Internet, wenn man etwas anbietet, braucht man immer eine Perspektive. Leute müssen wissen, wofür man steht. Und wir stehen für den Jedermann-Golfer. Wir stehen dafür, dass man überall Golf spielen kann. Wir haben mal mitgeholfen, eine Qualifikation zum Cross-Golfen im Medienhafen in Köln zu machen.
Ja, großartig.
Und im Rheinauhafen im Mediapark. Ja, also wir sind eigentlich für den rebellischen Golfer, ja, für den von unten, der Golf spielen möchte. Und dann auch nicht, wir legen uns jetzt nicht an und sagen, wir marschieren mit der Jeans auf dem Platz, weil die verschwitzte Jeans macht auch keinen Spaß. Aber die Kleidungsetikette scheint uns doch ein bisschen überholt zu sein.
Das ist eine Frage, die nachher tatsächlich noch mal da gewesen wäre, aber vielleicht können wir die dann auch überspringen. Ja, aber dann nach dieser, es war ja eine ziemliche Aufbruchsphase. Wie lange hat es denn gedauert, bis ihr euch dann im Markt, sagen wir mal, etabliert gefühlt habt?
Ach, das ging schon ziemlich schnell, weil Golf.de eigentlich als Verbandsplatzhirsch. Also unser Ziel war immer, für den Golfsport Nummer 1 in Deutschland zu werden. Da waren wir aus dem Nichts gekommen und sind hingekommen. Und Panos Meyer, damals Geschäftsführer bei Golf.de, hat immer schon gesagt, nehmt die Jungs ernst. Die machen, was sie meinen. Und wir waren eigentlich, und wir wurden auch vom Deutschen Golfverband, muss man sagen, auch noch nett aufgenommen. Ne? Jörg Schlockermann war einer der Ersten, die ich kennengelernt habe. Der war da ein neuer Kommunikationsvorstand geworden und der hat uns jetzt keine Steine in den Weg gelegt, sondern hat sich gefreut, weil weitere Stimmen im Golfmarkt führen ja einfach dazu, dass sich mehr Leute mit dem Thema befassen. Und das ist ja das, was wir auch wollen. Wir freuen uns, wenn mehr Leute golfen und wenn die golfen, einfach mehr Spaß am Golfen haben. Das ist sozusagen kurz gefasst dann unsere Mission. Und wenn sie sich miteinander verbinden, dann haben sie etwas, worüber man reden soll. Und das heißt, da ist das ja deckungsgleich. Wir sind jetzt nicht vom Verband, ne? Wir haben das deckungsgleich mit dem Verband, weil wir wollen ja auch, dass es mehr Golfer gibt.
Ja, ich glaube, das ist auch genau das, wo wir zumindest mal als Medienschaffende eigentlich alle an einem Strang ziehen sollten und müssten. Der Markt ist groß genug für mehrere. Es gibt Interessensbereiche, die man einzeln auch abdecken kann. Und ich glaube, dass man zusammen tatsächlich diesen Sport auch wachsen lassen kann. Wir haben ja immer wieder einen Gast oder wir haben verschiedene Gäste aus dem Bereich des Golfmentorings, die versuchen, das wirklich im Grassroots-Bereich zu machen. Und was ihr da macht, ist ja tatsächlich auch eine unglaubliche Repräsentanz. Hast du eine Ahnung ungefähr, wie viele Leute täglich bei euch im Portal unterwegs sind? Oder das ist ja immer schwer zu
täglich weiß ich nicht. Die Zeit ist ein bisschen her, dass ich mir mal die Zahlen angeguckt habe. Ja. Ich weiß noch, dass ich Mitte Dezember gefeiert habe, als wir den 100.000 Seitenaufruf im Monat hatten.
Frank, wir haben noch einen langen Weg vor uns.
Ja, aber das ist meine nächsten Ziele. Ich muss immer die nächsten Ziele haben.
Ich denke ja, mal, klar. Wir sind auch jung.
Inzwischen sind das ja 4-5 Millionen Seitenaufrufe im Monat, nehme ich mal an, aber ich weiß die Zahlen nicht wirklich, nicht wirklich im Kopf. Und wir haben 90.000 Leute, die bei uns ein Login haben. Und von denen, ich weiß nicht, was wie viel. Daily Active User, wir haben, kann ich dir jetzt nicht aus dem...
Okay, aber das ist ja schon mal also wirklich eine signifikante Größe.
Das
ist also
wirklich die größte deutschsprachige Online-Portal, weil ja zwischen Übergang vom Golf.de von Verband zum, von Lego zum Verband hin, haben die ja einfach Reichweite eingebüßt und damit freiwillig den ersten Platz aufgegeben, würde ich mal sagen.
Ja, ich meine, Marc und ich, wir unterhalten uns fast regelmäßig, wie viel Zuschauer in Deutschland an einem Sonntagabend um 23 Uhr ein Turnier aus Hartford auf Sky gucken, nicht? Das können ja nicht so viele sein,
sag ich. Können nicht so viele sein, ne?
Ja, es ist, und das ist auch, ich meine, wir haben das ja auch vielleicht, Marc, aus dem ähnlichen Grund angefangen und unser Leitbild ist ja immer noch dieser Kulturwandel und was nicht eine neue Kultur alleine heißt, sondern auch vielleicht zurück zur alten Kultur des Golfspiels. Deswegen haben wir ja auch sehr klare Kante Meinungen über, was ist da mit der Leaf Tour passiert. Aber die Konkurrenz, wie kann ich mir das vorstellen, wie sah es da mal aus vor 10 Jahren in der deutschen Golfszene? Gab es da, ich meine, es gab da bestimmt schon Sky und Biernat und Grosser und solche Sachen.
Gab es die schon? Die gibt es schon, bevor es Golf gab, also, Frank.
Gregor kommt ja wieder zu uns, Marc, das weißt du ja auch. Ja. Und auch, wir haben hier irgendwie so einen Medienmonat, aber ich gucke mir jetzt gerade auf Sky Wimbledon an. Ja, mit 2 Kommentatoren. Ich weiß nicht, der eine ist, glaube ich, der Bruder von Zverev und der andere, ich weiß auch nicht, wer ist. Frisch, modern, jung, lebendig. Ja, also genau das Gegenteil von Adrian.
Den Skies haben wir schon immer mal vorgeschlagen mit 2 Moderatoren. Die haben es auch hin wieder versucht. Ja. Aber der Carlo Knaus, der wollte immer den Gregor Biernat unter den Tisch reden und so. Also die wollten sich mit der Expertise bekriegen. So geht das nicht. Du musst 2 verschiedene Typen haben. Ja. Die müssen einfach unterschiedliche Beiträge machen. Aber anyway, Sky gab es schon. Ich erinnere mich, dass ich in den Ende der 90er Jahre da schon mal Bernhard Lange bei Masters, als ich einen ganz anderen Job gemacht habe, noch in der Uni verfolgt habe. Also das, da war ich schon immer Sky-Gucker für Golf. Mhm. Aber die
damals hieß es noch Premiere.
Mag sein, das vergessen, stimmt, Premiere war das. Aber ich sage, die war ein bisschen, war halt verfasst irgendwie so diese Szene oder ein bisschen verstaubt. Ne? Das alles war, wir hatten immer das Gefühl, dass wir uns nicht angemeldet haben, einfach gekommen sind, ohne dass wir angeklopft haben sozusagen. Ja, ja. Und ohne, dass wir da um Erlaubnis gefragt haben. Wir waren halt einfach da. Aber ich sagte, wir kommen aus der Startup-Welt und da ist man das gewohnt. Man ist einfach da. Ich meine, Facebook hat auch...
Das zeigt ja auch gerade die Leidenschaft und die Authentizität, die bei euch im Vordergrund stehen, denke ich mal.
Und wir finden das auch gut, wenn andere auftauchen. Also wir sind immer Freund zu allen möglichen, die eben auch dasselbe Gen im Herzen tragen und denken dann nicht so sehr in Schubladen. Ich denke mal, die also Verband, habe ich ja gesagt, war... Also wir mussten eher sogar die Anfangszeit so ein bisschen vermitteln Richtung Verband. Ich habe Leute kennengelernt, die waren richtig stinksauer auf dem DGV und sagten, komm Leute, ja, wir müssen doch hier gucken, dass mehr Golfer kommen und nicht einfach hier alte Scharmützel. Und das hat sich aber jetzt auch mit den unterschiedlichen Vorstandswechseln gelegt. Meiner Kenntnis nach gibt es hier nicht mehr diese Hahnkämpfe, die es tatsächlich auch auf dem Verbandstag
gegeben hat. Ja, es war eine Schlangengrube damals. Wirkliche Schlangengrube.
Ist einfach zum Glück ja vorbei und das ist dann an dieser Stelle aufhalten.
Ja. Genau. Ja, und auch zwischen Verband und PGA of Germany hat Heinz ja auch oft bei uns davon erzählt. Nicht? Marc, locken wir es auf mit der Quick 9?
Oh, ich weiß es nicht, so richtig steif ist es nicht, aber wir können gerne mal auf die Quick 9
übergehen. Eine tolle Idee.
Okay. Stopp. Okay, meine Damen und Herren, Zeit für die Quick 9. Lorenz, weder Quick noch 9, zu deiner Information. Golf ist voller schillernder Gestalten, Individualisten und auch Freaks. Mit welchem bekannten Golfer würdest du am liebsten mal einen Nachmittag auf dem Platz verbringen? Tote dürfen genannt werden. Mehrfachnennungen sind ebenfalls erlaubt.
Wie viele dürfen es denn insgesamt sein?
Just shoot it. Ich stopp dich dann irgendwann.
Also, ja, das ist der. Es muss natürlich Tiger Woods dabei sein. Das gibt es für mich nicht ohne. Walter Hagen und Bobby Jones.
Okay.
Warum auch immer. Nicht, dass ich dich jetzt alle persönlich kennen würde, ne? Aber
Walter Häkel. Ich liebe das, diese Antwort mit Bobby Jones, weil, um ganz ehrlich zu sein, wir haben bisher keinen Toten erwähnt bekommen und wir kommen nachher nochmal auf Bobby zurück,
glaube
ich.
Oder zwei.
Okay.
Walter Häkel ist auch nicht.
Ja, Häkel, natürlich. Sorry. Ich muss sagen, ich war mal kurz weg, wie Bernhard Langer zu sagen.
Ich war gerade weg, aber ja. Viel schillender als Häkel geht ja auch nicht, ne?
Ja, Häkel ist mein absoluter Liebling. And always never forget to smell the flowers. Zweite Frage. Nach Loch 18 und zwei Bieren schlagen deine Jungs vor, noch eine schnelle 9 zu spielen. Du wirst allerdings sehnlichst zu Hause erwartet. Wie entscheidest du dich und warum?
Ja, sehnlichst zu Hause erwartet, meine Frau, die spielt ja zum Glück auch Golf. Und sie möchte eigentlich immer öfter mehr Golf spielen. Allerdings würde sie nicht nur eine weitere 9 spielen und sie würde auch nicht nach zwei Bier. Was würde passieren? Also sehe ich so aus, kann mir so nicht vorstellen, wenn ich das wirklich werde, würde ich tatsächlich nach Hause kommen, weil das Leben ist mir zu wichtig.
Okay, kannst du dich an deine allererste Golferfahrung erinnern?
Ja, klar, wir hatten, das war schön, bei 1999, ich glaube, wir waren 5 Väter. Und haben da mal so eine Ausschreibung gesehen, hier in Köln, Stadtrevue. Da gibt es einen Schnupperkurs irgendwo in Köln-Korweiler, haben wir gesagt. Und wir waren, unsere Jungs oder Kinder waren alle aus dem Mittelalter raus, sodass wir samstagmorgens tatsächlich nicht mehr, wir durften auch gehen. Ja? Wir mussten nicht zu Hause bleiben, weil wir Jahre vorher. Und dann haben wir uns die 5 zusammengetan, haben dann den Schnupperkurs gemacht, also Platzstreifekurs, und hatten das dann gemacht. Und als wir sind dann zwischendurch mit dem Trainer dann mal ein paar Kilometer ins Bergische gefahren.
Ja.
Haben dann irgendwie mal kurz auch eine Runde Golf gespielt und haben ihn dann überredet, dass wir doch so gut sind, dass man die Platzreife jetzt bedenkenlos ausstellen können. Aber die erste Golferfahrung war, ich sag mal so, hier auf dem Minigolfplatz lange Bahn gespielt und dann gesehen, wie das ist, wenn der Mann einen Schlag über 20 Meter spielt. Und ab dem Augenblick war ich quasi süchtig nach Golf,
ja.
ohne den Golfschläger in der Hand gehabt zu haben, weil die Distanz, die länger ist, also wenn eine Minigolfbahn lang ist, mich gefesselt hat. Und deswegen habe ich einfach die erste Gelegenheit für den Schnupperkurs dann genutzt und das hat auch gut geklappt.
Also super.
Von wegen dem Reinschnuppern. Und die ersten Schläge, die wir gemacht haben, waren schön, glaube ich, Chips, wo du halt auch mal das Gefühl hast, ich kann es. Ne?
Entschuldigung, weißt du was? Wenn ich ein Gefühl beim Chippen habe, dann ist es definitiv nicht, dass ich es kann. Chippen ist dunkel.
Wenn man anfängt,
kann man das.
Ich kenne viele Anfänger, die beim ersten, zweiten, dritten Mal den Ball überhaupt nicht treffen. Und das ist was anderes.
Ja, ja.
Diese Gefahr gibt bei dem etwa Kustenschläger, bei dem Chip, ist nicht so gegeben.
Ja, das stimmt.
Okay. Marc,
ja,
was ist denn deine allererste Golferfahrung?
Meine allererste Golferfahrung ist eine relativ lange Geschichte. Hat mit einem Freund und dessen Tochter zu tun und ein 7er Eisen und eine Driving Range in Köln, wo man mich hingestellt hat, weil ich gesagt habe, nimm mich mal mit. Und der Freund gesagt hat, ich spiele mal kurz bei meiner Tochter. Der hat mir dann gezeigt, wie man schwingt. Ich habe dann ein paar Mal geschwungen und dann habe ich irgendwann mal einen Ball getroffen. Der kam dann nach 3 Stunden wieder und sagte, ich muss jetzt nach Hause. Meine Tochter schwingt seit 1,5 Stunden im Sandkasten. Wir müssen gehen. Und ich hatte nicht gerafft, wie schnell die Zeit vergangen ist. Und seitdem bin ich angefixt und seitdem habe ich viele Entscheidungen gefällt, die Golf beeinflusst waren und die vielleicht sogar nachteilig für mein Leben waren, aber
und sechsstellige Beträge ausgegeben, wenn
ich habe viel Geld für alles Mögliche, nicht Equipment, aber Stunden.
Nein, doch, dein Putter habe ich doch gesehen davon.
Das ist was anderes. Next, wenn du könntest, welche Regel würdest du beim Golfspielen ändern?
Oh, was mich immer stört, ist eigentlich, dass man beim Aus dass es aus ist. Wieso kann man nicht beim Aus einfach mit einem Strafschlag weiterspielen wie bei einer roten oder gelben
Karte? Genau. Also die Angleichung der Ausgrenze zu einem Hindernis. Ja, das würde meinen Score auch wesentlich verbessern.
Ja, und das würde manche Angst vor so einer komischen Ausgrenze nehmen.
Ja, ich denke auch. Okay, jetzt mal ganz ernsthaft.
Oh.
Nenne 3 Attribute. Deutsche Golfer sind.
Oh, auf dem Weg zur Spitzenklasse. Was brauche ich noch? Brauchst du mehr?
Ja, weil das sind nur die Pros. Das sind nur die Pros.
Also deutsche Golfer sind,
deutsche Golfer sind
ab
und dein zu Publikum.
Sind ab und zu verbissen.
Ja.
Und deutsche Golfer sind, wenn man sie näher kennt, immer lustig, fröhlich und nette Menschen.
Wow. Eine unglaublich diplomatische Antwort von einem Mann, dem wie viele Hunderttausende folgen auf Facebook, Frank?
Nee, das ist
schon okay.
12.000 auf Instagram habe ich, glaube ich, gesehen.
Wenn man wirklich jemanden dann kennt, da ist das, ist die Quote derer, die man nicht wieder treffen möchte, doch erstaunlich niedrig.
Ich muss sagen, ich habe dieselbe Erfahrung gemacht. Golfer sind Golfer und das ist quasi das große Netz, das uns verbindet oder dieses Netz oder diese Feinstruktur.
Ich habe Donald Trump ja noch nicht kennengelernt, insofern kann
ich nicht. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den
will. Wer so explizit Bälle fallen lässt oder die Bälle vom Gegner weiter stürmt, also dann würde ich sagen, Junge, das ist irgendwie nicht...
Ja, aber ich glaube, ich würde so weit gehen. Leaf Golf ist kein Turniergolf. Donald Trump ist kein Golfer. Nächste Frage. Du hast das Jahresmatchplay auf deiner Anlage gewonnen. Du feierst in einer Karaoke-Bar ohne die verbissenen Freunde, die du hast. Welches Lied singst du als erstes? Welches, wenn der Abend sich dem Ende entgegenneigt und du viel, viel, viel zu viel getrunken hast?
Boah, ich würde also am Ende vermutlich in unserem Viertel singen. Also Breakfast, ne? Der Kölner hat mir dann einfach Tränen aufgelöst.
Ja.
Tränen aufgelöst. Und womit ich starten würde, wüsste ich jetzt gar nicht, weil irgendwas, wo mir der Text klar ist. Also vermutlich ein Schlager.
Würdest du als Erster auf die Bühne gehen oder würdest du warten, bis man dich hochlockt?
Ich würde vielleicht als Zweiter oder Dritter. Aber wenn ich natürlich der Veranstalter bin, würde ich sagen, da bleibt mir keine andere Wahl, da müsste das
auch. Ja, ist schlimm, ne?
Der Matti Schmidt war da sofort dabei mit Oasis, ne?
Ja, der wusste ziemlich schnell Bescheid, was das
ist. Das war nicht das erste Mal, dass er sowas gemacht hat.
Nee, ich glaube, dass er das wahrscheinlich häufig mal gemacht hat. Ja. Wenn du dein ganzes Leben lang nur noch einen Platz spielen durftest, welche wäre das? Mehrfach Antworten sind nicht erlaubt.
Also den ich in jedem Fall gerne spielen würde, ist Pebble Beach. Aber ich habe noch gar nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich mehrfach spielen würde danach.
Mhm.
Da müsste ich auch in der Nähe wohnen, was auch nicht so schlimm ist.
Weil Pebble Beach wäre schon okay. Monterey ist keine schlechte Gegend.
Mhm. Okay. Würdest du, Marc, als Linkskurs bezeichnen?
Pebble Beach?
Ja, als Linkskurs?
Na, also, da ist schon windig.
Ja, Linkskurs würde ich ihn nicht nennen, Frank.
Ja, also ich weiß nicht. Also das sind ja auch unheimlich viele Löcher
in so einem Klippenplatz.
Inland, ja.
Aber die, ist schwierig. Ich meine, wir haben ja hier im Kölner Golfclub, wo mein Heimatclub ist, da heißt ja einer der Kurse Linkskurs, obwohl er weder am Meer noch, noch auf der Düne ist.
Ja, aber ich finde, dass der Heinz da einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, die super, Plätze dort zu bauen.
Ja. Ich war nah daran zu sagen, ich würde den Kölner Golfclub spielen bis zum Ende. Weil er ist so gut gemacht, dass du nie dieselbe Lage hast.
Heinz, kannst du uns hören? Heinz, hallo Heinz, kannst du uns hören? Shoutout zu Heinz Fähring, Mann.
Hat er echt gut gemacht.
Ja, und das aus dem Mund einer der größten, der größten Golf-Medien-Mogule Deutschlands.
Ja.
Okay, nächste Frage. Nee, ich gebe dir absolut recht. Ein Freund von mir war da Mitglied. Ich bin da ein paar Mal gewesen. Ich finde den unglaublich spannend. Ich finde den auch wirklich schön zu spielen. Es ist auch ein schöner, schöner Platz. Und mich stört dann nach dem ersten Abschlag schon die Autobahn null. Das haben sie echt gut hingekriegt.
Aber man muss auch sagen, wenn man in Köln so nah am Dom auch einen Platz haben will, dann muss man einfach Nachteile in Kauf nehmen. Dafür
absolut.
Das ist eigentlich ganz gut gemacht. Und so ist das.
Marienburg hat ja auch Autobahn und von an manchen Stellen noch ein bisschen lauter. Okay, nächste Frage. Die überspringen wir, weil deine Frau spielt Golf. Bier auf dem Golfplatz.
Boah, klar.
Kart fahren oder laufen?
Nee, laufen und tragen.
Laufen und tragen, oh.
Tragen oder ziehen?
Nee, tragen. Ich sag ja, laufen und tragen.
Laufen und tragen. Entschuldigung, ich war gerade weg.
Also, kein Problem.
Matchplay oder Zählspiel?
Ich habe gerne Matchplay gespielt, aber schon lange nicht mehr. Aber Matchplay ist super, ja. Du hast kannst eine Bahn versemmeln, dann nächsten Bahn stellst du dich einfach hin und dein Konkurrent denkt, der ist jetzt tot erschöpft und aus dem Nichts machst du dann den Schlag. Oder ja. Was ich immer am liebsten hatte, bist du 17 dann und dann machst du jetzt 17 tollen Schlag, gleichst aus und auf der 18 gelingt ein Zauberschlag und der Kollege, der denkt, was ist denn hier los?
Ja, ich liebe Matchplay auch. Ich glaube, du auch, Frank, oder?
Ich bin ein Matchplayer, auf jeden Fall.
Ja. Ich freue mich schon auf unsere erste Runde. Wir haben noch nie zusammen Golf gespielt.
Wir haben gegen Goldrian und Baraka gespielt.
Und wir haben gewonnen.
Wir haben geteilt. Da habe ich dich über den Platz getragen, wie irgendwie so ein Esel hier aus
Niederlande. Das stimmt nicht ganz. Das stimmt
also, kannst du mich erinnern dran?
Das stimmt nicht ganz. Okay, nächste. Sei doch still. Nächste Frage. Immer wieder gibt es Diskussionen um Golf und Kleidung. Du hast es vorher kurz angesprochen. Welches Kleidungsstück würdest du vom Golfplatz verbannen? Hast du ein No-Go?
Kleidungsstück. Ja, nee, ich würde alle zulassen, würde auch nichts verbannen.
Cool. Also topless, sleeveless, Minirock.
Also da ist es, geht doch mal in den USA an den Platz. Also ich meine, wenn es nicht gerade ein feiner Snobplatz ist, aber Golf muss man so spielen können in der Kleidung, in der man sich wohlfühlt für den
richtig.
Sport.
Was
ich ja vorhin sagte, mir ist einmal passiert, in Köln Golf Club auch, da machen die keinen Aufhebens, wenn du bei der Jeans, kam ich aus dem Startplatz im Mediapark und dann hin zum Köln Golf Club und wir hatten ein Training bei Hanna Baum. Und ich habe nur die Jeans angehabt. Er musste in Jeans spielen. Das war echt ein blödes Gefühl. Nicht, weil ich mich da beobachtet gefühlt habe, sondern weil man einfach da nicht so geschmeidig ist. Ja, das ist ich würde auch nicht joggen in der Jeans.
Absolut. Also ich muss auch sagen, ich habe nichts gegen Jeans auf dem Golfplatz. Wenn Leute Jeans tragen wollen auf dem Golfplatz, mir sind sie einfach nicht bequem genug. Also ich bin einfach jemand, der gerne eine weitere Chinos trägt und dann bin ich mit Jeans nicht wirklich so happy. Nenne drei Dinge, für die sich deutsche Golfer interessieren.
Drei Dinge, für die sich deutsche Golfer interessieren.
Ja, so als Medienmann.
Boah, wird das also deutsche Golfer interessieren. Ich glaube, sie interessieren sich für ein gutes Clubhaus.
Ja.
Mit einem ordentlichen Tresen.
Ja.
Wo man gemütlich nach der Runde zusammensitzen kann. Sie interessieren sich für einigermaßen, für kurzgemähte Raffs.
Ja, das
und,
tue ich auch.
Bespielbare Grüns. Und dann auch dafür, dass man natürlich auf dem Golfplatz seine Regeln einhält und dass der Vordermann einen nicht aufhält.
Ja, ne? Gell, Frank?
Wie?
Okay.
Andererseits heißt es ja, die deutschen Golfer sind auch extrem langsam. Das ist das, was wir in dem Ausland immer sagen. Wenn der Deutsche kommt, die sind halt furchtbar langsam. Weiß nicht, eventuell zu genau oder womit auch immer.
Also ich halte mich eigentlich für einen relativ schnellen Spieler, weil ich gerne morgens eine Runde und nachmittags eine Runde spiele. Und bin dann allerdings bei meinem ersten Schottland-Besuch eines Besseren belehrt worden, als wir zu zweit unterwegs waren und uns dann ein Vierer-Flight überholt hat, das war in Mache-Hanisch, gesehen haben, die vier oder fünf Bahnen hinter uns waren und das nächste Mal, als du dich umgedreht hast, waren sie quasi schon am Abschlag. Ich habe also sowas.
Speedwolf gespielt,
was nee, die spielen einfach viel, viel schneller. Da wird also irgendwie auch nicht ewig gewartet, bis der andere dann fertig ist mit seinen Vorbereitungen. Da misst einer und brüllt irgendwie eine Zahl raus und nicht jeder steht am Abschlag und misst mit seinem eigenen Lasergerät, das er irgendwie gekauft hat, seine eigene Zahl, sondern es ist ein viel, viel fließender Vorgang, finde ich, als bei uns häufig zu beobachten.
Das kommt dann doch vielleicht auch, weil die auch viel öfter spielen. Denn ich meine, es ist ja für Menschen wie uns der geilste Sport und das beste Spiel der Welt. Und der Sinn der Sache ist schon mal das Erste, so wenig Schläge wie möglich zu machen. Das ist schon eine Dichotomie, wie immer das auf Deutsch heißt. Aber dann auch noch so schnell wie möglich wieder zu Hause zu sein. Also das verstehe ich nicht. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass die Deutschen sehr schnell spielen. Ja, also ich bin es gewohnt, 5 Stunden an einem Wochenende auf öffentlichen Plätzen in den USA ist nichts Außergewöhnliches. Nicht? Gerade weil sie dann auch alle 7 Minuten pass auf, Marc, schreib das raus. Einen Vierer-Flight.
Vierer-Flight
losschicken. Ja, um die Green Fees zu streichen.
Aber es gibt dort auch viel mehr englische Worte, also Worte, von denen wir Englisch aussprechen, von denen wir denken, dass die Engländer sie nutzen, also dass Amerikaner oder Engländer sie nutzen würden, als nur den Flight.
Absolut.
Ja, auf jeden Fall. Absolut. Auf jeden Fall.
War nicht Socket auch so etwas?
Socket, ja, Socket.
Nee, just shank it.
Hosel.
El
Hosel.
Naja, gut, eigentlich sind es ja, würden die Engländer das Wort nicht, oder die Schotten das Wort normalerweise nicht mal ansprechen. Die würden das einfach nur zur Kenntnis nehmen und ignorieren, weil es bringt Unglück, es auszusprechen, wenn ich mich recht erinnere. Okay,
Birdie Book ist ein Ausdruck. Ja, überall auf der Welt Yardage Book.
Mir ist es tatsächlich in Canusti passiert, einer der peinlicheren Momente. Ich bin dann wieder zurückgelaufen, stand dann in Canusti und sagte, oh, guys, do you have a birdie book?
How many birdies are you making?
And he looked at me. Also er hat mich dann angeguckt and he goes like, you don't sound German. And he said, well, I live there. I've got that, because nobody else than the fucking Germans say birdie book. Okay, last question in this very quick nine that only took us about 25 minutes.
That's okay.
Und es ist, glaube ich, finde ich auch eine ganz, also ich glaube, dass es eine gelungene Überleitung ist in eher ernsthaftere Fragen. In vielen Online-Diskussionen wird im Zusammenhang mit der Leave-Tour viel über die hohen Preisgelder gesprochen. Weniger über die Herkunft des Geldes. Warum?
Weil das einfach so ungeheuer viel Geld ist. Ich meine, ich bin ja als erster Sport, habe ich Fußball gemacht. Das heißt, ich verfolge natürlich Fußball immer. Und wenn du dann siehst, dass so ein Kylian Mbappé da 350 Millionen bekommt für eine Unterschrift, es ist einfach nicht mehr fassbar. Und dass man jetzt einfach für einen Sieg 4,5 Millionen bekommt, dann ist es so spektakulär, dass man darüber reden muss.
Die Frage war eher dahingehend gestellt, dass eigentlich relativ wenig darüber gesprochen wird, dass dieses Geld tatsächlich aus meiner Perspektive zumindest mal sehr, sehr dreckiges Geld ist. Und wir häufig, also ich beobachte das auch bei dir auf der Page, also bei euch auf der Page, dass häufig darüber gesprochen wird, naja, wenn man mir das Doppelte bezahlen würde für die Hälfte der Arbeit, würde ich da auch hingehen. Aber sehr wenig darüber gesprochen wird oder reflektiert wird, woher das Geld stammt. Und das ist tatsächlich Teil einer groß angelegten Whitewashing-Campaign oder Sportswashing-Campaign ist. Und ich finde es sehr interessant, dass es wenig diskutiert wird unter Golfern.
Puh, ich glaube, dass das Ding sowieso, ich weiß nicht, es spielt in den Medien eine größere Rolle als unter den Golfern, ist mein Eindruck. Aber wir haben ja bei uns, also wir sind ja nicht nur, wir selber schreiben ja, sondern wir haben ja viele Freie. Und zum Beispiel der Michael Barsche ist ja, glaube ich, der schreibt von Anfang an für uns. Und Michael Barsche, der hält ja nicht zurück mit dem, was er über dieses Geld denkt. Er ist ja immer.
Also aber mit Michael habe ich neulich gesprochen. Wir kennen uns ja auch. Der sagte, er habe da auch schon sehr, sehr heftige Reaktionen darauf bekommen.
Also ich habe jetzt mal dafür gesorgt, dass wir erstmal den weg von der Paywall. Also wir brauchen sowieso keine Paywall, meiner Meinung nach, bei der Golfpost. Und dann den Artikel von Michael auch nicht darunter packen, sondern dann brauchen Diskussionen. Man muss sich einfach fetzen muss man sich nicht unbedingt. Man muss diskutieren.
Ja.
Mittlerweile ist das sowieso völlig bescheuert geworden, weil man ansatzlos beleidigt oder ansatzlos aus dem Kontext herausgerissen einfach so tut, als wäre der andere ein Unmensch. Das ist
schwierig, ne?
Das ist
also, nicht ja, einer meiner Lieblingspages ist, also wenn man sich so mal ein bisschen belehren lassen möchte über die Gesprächskultur im Internet, auch in deutschen Golfforen, dann sollte man auf diese Verkaufsportale hingehen. Golfflohmarkt, glaube ich, heißt das. Da kannst du auch was lernen. Schläger zu verkaufen. Schreibt jemand rein und bildet seine Schläger ab. Das nächste, was ihm passiert, ist, dass ihm irgendjemand erklärt, dass er ein absoluter Vollidiot dieses Dreckszeug hier überhaupt anzubieten. Der nächste, der dann kommt, sagt, hört, hört. Und dann geht das los. Es ist einfach nicht auszuhalten. Es ist Realsatire. Man kann es sich besser nicht vorstellen. Okay. Ja. Ich bin durch
mit dem Thema eigentlich, war als Soziologe unterwegs und habe dann zu diesem Thema ja früher mal, also gearbeitet, das wäre vielleicht zu viel gesagt, aber ich hatte den allerersten Reader zur Soziologie des Internet 1996 ganz, ganz früh herausgegeben. Und wir waren niemals, wir hatten nicht mit solchen Fäkalienschlachten gerechnet, obwohl wir das damals als Pioniere des Internet wussten, dass es Mail Wars gibt und all so etwas, dass man sich einfach bei computervermittelter Kommunikation, hat man ja nur die eine Schiene, also Text, und dass man dann den Kontext vergisst. Aber dass es so wüst ausartet, hatten wir es nicht erwartet. Also nur so viel Klammer zu.
Du hast gerade von der Paywall gesprochen bei der Golf. Die gibt es ja auch noch nicht so lange, wie, wenn ich das richtig verstehe. Das ist ja auch was relativ Neues. Und du hast gerade gesagt, du bist kein Fan davon.
Ja, wir wandeln die jetzt aus der Paywall, machen wir jetzt einen Vorteilsclub. Das heißt, wir öffnen das Ganze jetzt wieder. Aha. Und die jetzt bisher da für die Paywall bezahlt haben, die bekommen jetzt eine sogenannte Premium-Mitgliedschaft, mit der sie dann verschiedene Vergünstigungen haben. Ja, zum Beispiel bei uns haben wir Golfpost-Turnier, kriegen sie 20% oder 30%, also großen Rabatt. Wir haben besondere Einkaufsrouten für die, besorgen besondere Reisen und all so etwas. Mhm. Und aber das mit einem, ich denke, dass das Golfbereich ist, die Nische zu klein, als dass man da mit einem Paywall arbeiten kann. Und das war dann, ich stehe, Matthias ist ja der eigentlich der operativ Verantwortliche, stehe ich nicht im Weg, wenn er Dinge umsetzen möchte. Aber ich finde, wir brauchen einfach die breite Ansprache und wir haben das ein bisschen gemerkt, die hat sich verengt dadurch und wir brauchen die breite Ansprache. Es soll jeder den Michael Barsche lesen können. Mhm. Und es soll jeder die Dinge erstmal lesen können und dann kann man sie hinterher überreden und sagen, ja, dann kannst du mit der Golfpost doch eben schön nach Südtirol zur Golf und Gourmet fahren und dort suchen wir für dich eine schöne Weinverkostung und tolle Golfplätze und so weiter und so fort. Und das machen wir dann als Community, als Gemeinschaft. Das passt meiner Meinung nach besser.
Mhm. Ja, Marc, du? Nein? Das ist ja auch interessant und das ist auch gerade für uns interessant als relativ neuer Podcast und wir denken ja auch nicht nur in dem Podcast-Medium. Ihr habt jetzt auch gerade eine nicht digitale Ausgabe der Golfpost, Hardcopies, herausgebracht.
Ja, wir haben zum Jubiläum eine Jubiläumszeitschrift, wo wir gesagt haben, wir nehmen mal so ein bisschen Best-of und machen mal eine Tour durch alle verschiedenen Artikel, die wir so hatten und legen die mal in den Golfclubs aus, weil wir tatsächlich sehen, dass nicht jeder online, sondern manche sind eben immer noch, leben eben das Gedruckte. Ja. Und wir denken, dass man vor Ort, dort wo Golf gespielt wird, das ist der Point of Interest, wo man alle erreicht. Mhm. Mhm. Und da wollten wir eben jetzt zum Jubiläum auch mal gesehen werden.
Ja, ich glaube, das wird auch funktionieren.
Ja. Das denke ich auch. Denn das ist ja auch was, wenn man diese ganze Zeit neben dem Golfplatz, im Golfclub, im Clubhaus, in der Bar, im Restaurant und so weiter. Das sind ja auch gerade die Sachen, die das Spiel ausmachen. Ich habe mich auf eurer Internetseite ein bisschen umgeguckt mit der Golfpost-Tour und alles solche Sachen. Ihr habt ein Tippspiel, ihr habt einen Shop und Equipment-Reviews. Und ich komme immer wieder zurück und versuche zu verstehen, das Golfpublikum, jetzt nicht nur besonders vielleicht das Deutsche, weil wir machen ja auch unsere Podcasts auf Deutsch oder auf Englisch und wir sehen die Resonanz zu den verschiedenen Sprachen. Das ist eine ganz andere Resonanz, die wir dazu kriegen. Ich habe hier ein Zitat gefunden von einem französischen Moralist namens Nicolas Chamfort aus der Zeit der Aufklärung und der französischen Revolution. Und er fragt das Publikum, das Publikum, wie viele Dummköpfe müssen denn zusammenkommen, damit ein Publikum entsteht? fand ich ein unheimlich spannendes Zitat von jemandem von vor fast 300 Jahren. Was, ich meine, und gerade, ja, okay, ich mache weiter.
Gehst du jetzt hin?
Nein, ich zähle mich ja auch dazu. Aber jetzt gerade das Digitale, Lorenz, nicht? Ich hab ein bisschen Erfahrung in auch von vor vielleicht sogar mehr als 10 Jahren, ja, 10, 12 Jahren im Mittleren Osten und Nordafrika als Social Media Manager für Volkswagen und also so ein Zeug. Das große Problem war immer das Messbare. Was ist mein Return on Investment? Ja, wie geht ihr da mit euren Sponsoren und die bei euch Reklame machen, um? Was, ich meine, ich habe das immer versucht so hinzustellen, pass mal auf, wenn du deinem Kind ein Klavier kaufst oder ein Basketball, was ist das Return on Investment? Kann dir keiner sagen und das ist ja hier genauso.
Also die, ich glaube, dass das Publikum, wir wollen versuchen immer, dass die Aufmerksamkeitsspannen des Publikums länger werden, dass es sich auch fesseln lässt. Und das ist halt die eigentliche Herausforderung, dass man nicht hüpft. Und du hast ja online die Möglichkeit, so ein bisschen der Markenbildung, das heißt, du lässt die Marke häufig wiederkehren, das kann man natürlich schwer messen. Oder man bietet halt bestimmte Pakete, Vorteilspakete an in der Regel. Also machst halt Werbung für eine Reise. Oder aber, was wir halt wo dann unsere Kunden sehr viel davon haben, ist halt, wenn du über ein Newsletter tatsächlich ein Produkt bewirbst oder eine Reise oder irgendetwas bewirbst, da kommt tatsächlich schon bleibt sehr viel hängen. Und da wissen die unsere Leser ja, dass wir bei der Golfpost eben verlässlich sind und da die Reise wird dann auch angeboten. Weil da sind schon gute Sachen, die man dann über uns beziehen kann. Aber letztlich ist natürlich auch einiges, dass die Image-Faktoren sind nicht sauber zu erheben, aber du kannst immer gucken, Tracking, also wir haben ja den, ich weiß gar nicht, ob IVW aktuell noch so wichtig ist, aber es war mal eine Zeit lang super wichtig und da wurden die ganzen Seiten auch gemessen, konntest auch einen Vergleich sehen, wer hat was gesehen. Aber du siehst natürlich nur, wie oft wurde aufgerufen und nie hat es derjenige auch verstanden. Und ich mache ja schon mal am Ende eines Artikels einen kleinen Feedback-Befragung, so ungefähr, weil ich bin ja so ein alter Befragungsheini. Da weiß ich natürlich, da bin ich längst nüchtern, wenn mir dann eben von tausenden Aufrufern 10 in Fragebogen beantworten, bin ich happy. Ist ja in Ordnung. Ich brauche ja nur die Rückmeldung. Aber ich nehme das niemanden krumm, der halt eben nicht über den ersten Absatz hinauskommt, weil es ihn dann doch nicht interessiert. Da muss man halt so sehen. Das Internet ist ein drastisches, nutzerdominiertes Medium. Wenn das für dich als Nutzer langweilig wird, gibt es keine Verpflichtung, bis zum Ende zu lesen, sondern das Nächste zu suchen. Das ist einfach so. Machen wir ja selber. Und bei einer Zeitung ist das noch ein bisschen schwieriger. Ne? Bist du dann am Ende, blätterst du um und es ist wirklich spannender. Also liest man doch vielleicht noch mal weiter. Und im Internet hast du eigentlich immer das Gefühl, geh zur nächsten Seite und dann ist es möglicherweise spannender. Aber das ist halt einfach die Krux. Ne? Die Texte sollten eigentlich länger sein, sollten länger genug sein. Du kannst nicht wirklich Stories erzählen, weil es ist halt, und das verkürzt auf die Überschrift und so etwas. Und das ist ein scannendes Lesen. Ja, das hat mir mein Usability-Papst von uns, und habe ich 1995 gelesen. Im Internet machst du ein scannendes Lesen. Und dann habe ich das in meiner Arbeit, wie man Fragebögen entwickelt, eingebaut, so dass die eben deutlich kürzer sind, als wenn man sie, wenn man sie jemand liest, auf Papier liest. Im Internet dieses Medium ist ein scannendes Lesen, was auch doof ist, weil haben wir vorhin gehabt, weil die Leute nehmen aus der Überschrift den Kontext und bilden ihre Meinung. Also die haben die Meinung schon durch die Überschrift. Da kannst du dem Artikel noch so widersprechen, merkt gar keiner, weil die Überschrift dominiert. Ja. Das wird halt insgesamt eine Medienaufgabe, da ist mal ein ganz großer Bogen, Demokratie zu erhalten. Ich finde, das ist... Da müssen wir uns irgendwie, da müssen wir was finden. Ne? Sonst, egal, ne? Wir sind jetzt nicht bei der Demokratietheorie und rede der Demokratie, sondern wir sind im Golfbereich.
Ja, wobei ich bin ja einer, und das weißt du ja auch, wenn du unsere Sendung immer wieder siehst, wir scheuen ja auch nicht zurück und unsere Zuhörer, glaube ich, auch nicht, auch mal über Sport und Politik zu sprechen. Es ist ja tatsächlich, wenn du sagst, es wird nur noch gescannt gelesen, man macht sich eine Meinung oder man stoppelt sich eine Meinung zusammen, weil man eine Überschrift gelesen und vielleicht nicht mal verstanden hat. Das verändert natürlich auch, wie wir als Medienmacher mit unserem Zuschauer, Leser, Zuhörer auch umgehen. Und es nimmt uns ja auch ganz schön in die Verpflichtung, glaube ich. Ob es Sport ist, ob es Romantik ist oder ob es Essen, Schreiben über Essen, über Trinken, die Verpflichtung ist bei allen da.
Ja, aber das ist eine gemeinsame Medienaufgabe, an der man sich echt, der man sich stellen muss. Ne? Ich meine das tatsächlich schon ernst mit am Ende, dass es eben eine demokratietheoretische Sache ist. Aber ich bashe gar nicht, dass jemand scannen liest. Das ist einfach nur, es ist so. Man kennt das.
Genau.
Da muss man halt umgehen. Da muss man das wieder anders einholen. Und ich finde jetzt ja gerade, also durch Corona habe ich Podcasts schätzen gelernt und Podcasts holen das wiederum ein. Du kannst beim Podcast nicht eine Überschrift hören. Das geht wiederum nicht. Also im Podcast kann es zwar langweilig werden und ich versuche immer die Werbung zu Anfang zu überspringen.
Ja, das mache ich auch ganz
gerne. Wenn ich die Hand am Handy habe, klick. Wenn ich am Fahrrad sitze, gelingt mir das nicht so. Ja. Aber
das ist ein Word from our sponsors, Titleist. Ja, best ball in golf, bla bla bla. Ja.
Was hörst du denn gerne außer der Golfshow? Du hast ja mal gefragt, welche amerikanischen Podcasts gehört werden.
Ja, die habe ich mir gehört, die amerikanischen, als es eben um das Thema Lift ging. Ich wollte wissen, was man gerade Alan Shipnack da, als der Norman da hinten drin steht. Oder, oh mein Gott, wie kann man so blöd sein? Ja. Und wollte ich wissen, wie das einschätzen. Und ich habe jetzt den Namen nicht wirklich parat, weil die heißen nicht nach
Fire Golf Collective.
Ja.
Ja, dieses Fire Golf Collective, Fire Pit Collective.
Ja, genau das.
Entschuldigung, ja.
Weil die heißen nicht so, was sie sind, sondern die haben immer Kunstnamen,
Dann
No Layup, na gut, das ist er noch, aber.
Ja. Wir sind ja auch Frankie and the Beard, das ist ja auch. Obwohl der Beard ja nicht mehr so lang ist.
Ach, der Beard ist immer noch
da. Ich höre mir eigentlich die anderen, hier so den, wie heißt die, Golf and Style, den Sven Hanf, den mag ich sehr, sehr gerne. Hab ich unlängst in Mallorca kennengelernt. Das ist ein sehr guter, ich schätze ihn sehr als Analytiker. Wenn du mit dem Golfplatz spielst, dann kannst du eigentlich hinterher mitschneiden. Der hat einen guten Eindruck, was das für ein Golfplatz ist. Den höre ich gerne und dann höre viel Politik und viel eben, was jetzt hier für den Startplatz ist, dass eben Startup-Themen, Social Media, Wachstumsthemen, Inbound-Marketing, Sales und dann solche Dinge, Traction, wie erzeuge ich Traction und so etwas. Ne? Also das sind durchaus Wachstumsthemen für die Startups.
Also ich muss sagen auch, dieses Startup-Geschäft, in dem du auch bist, das scheint dich auch jung zu halten, wenn ich mich
nicht. Das hält mich tatsächlich jung, deswegen, weil ich eigentlich täglich, und deswegen, das liebe ich daran, du kriegst permanent neue Business-Konzepte und ich mag es halt ungeheuer gerne, mich zu neuen Business Models und so weiter auszutauschen. Und eigentlich ist da meine Lieblingsdisziplin immer mitzudenken, wie hole ich die Kunden ab, wie hole ich die Menschen ab? Also Traction zu denken, ne? Wie muss man das organisieren, sodass es die Menschen packt? Das ist mir mehr oder weniger was ich gerne mache.
Und ich habe noch nie einen Kölner drastisch sagen gehört. Also, das ist ja nicht aus Köln.
Das ist der Franke. Ich bin nicht da, ich komme nicht daher, wo Lothar Matthäus herkommt. Der macht das ganz deutlich. Aber ich bin 1977 zum Zivildienst nach Düsseldorf gegangen, hatte ständig mit jungen Leuten, die in eine Jugendbildungsstätte kamen, zu tun. Und die hielten mich A für einen Wiener und B haben sie mich nicht verstanden. Ich habe ein Jahr gebraucht, bevor mein ganzer Dialekt weg war. Alles abgeschliffen. Die ganzen schönen Ds und D. Die gibt es nicht mehr.
Es kommt ja wieder. Ja, wie Craig und Martin, die sprechen ja auch so. Super. Mr. Horiner, wie sieht es aus mit Ihrem Flug nach St. Andrews? Macht die Lufthansa da mit?
Also die Lufthansa wird mich zumindest mal, das ist die Ansage, am Donnerstag hochschaffen. Und die Ansage ist im Moment noch, dass ich eine Woche oder anderthalb Wochen später wieder zurückkomme. Aber die Lufthansa hat mir gestern eine wunderbare E-Mail geschrieben. Bestätigen Sie bitte die Änderung Ihres Reiseplanes. Was ich sehr großartig fand, weil ich drauf guckte und festgestellt habe, dass die Bestätigung der Veränderung meines Reiseplanes daraus bestehen würde, zu akzeptieren, dass Sie einfach unseren gesamten Hinflug, also für 3 Leute für die Sommerferien, gestrichen haben.
Super.
Und ohne uns eine irgendwie geartete Alternative anzubieten, sodass wir momentan tatsächlich darüber nachdenken, fuck you Lufthansa zu sagen, excuse my French, und einfach mit dem Bus zu fahren, also mit unserem Auto zu fahren.
Mit eurem Bus?
Ja.
Ich liebe den Bus.
Ja, also du sitzt im Bus, du holst dir kein Corona, du kannst kontrollieren, wer dir gegenüber sitzt.
Ja. Du bist seit
18 Stunden unterwegs, ja. Und zwar am Stück. Nein, das ist schon sehr, sehr unerfreulich. Aber ich bin ja noch optimistisch. Wir fliegen ja erst gemeinsam Ende Juli hoch für die Sommerferien. Und die Open kommt ja auf mich zu und ich fahre da auch hin und ich werde dort auch arbeiten und freue mich auch schon immens darauf.
Habt ihr da Leute vor Ort, Lorenz?
Oder? Ja, also ja? Matthias und unser Chefredakteur, also Matthias, mein Sohn, werden dort sein. Und ich hoffe, sie werden auch den einen oder anderen Beitrag von Marc her.
Ah. Marc hat Porter.
In Erwägung ziehen, sag ich mal so.
bisher ist die Kontaktaufnahme irgendwie im Stottern, aber stotternde Kontaktaufnahmen führen manchmal zu einem rührenden Motorgeräusch und das ist alles bestens.
Weil, also ich bin immer Fan davon, dass wir einfach viele Stimmen haben, weil, also wenn ich etwas als Golfer habe, als Golffan, ich kann nie genug kriegen. Mhm. Nachdem ich den Basche gelesen habe, lese ich den Heuner, danach lese ich den offiziellen Golfpost und dann lese ich von ein paar Bloggern, die bei uns noch mit unterwegs sind, die meine Heimat gegeben haben. Also ich kann schon vieles lesen, bevor ich der Meinung bin, ich hätte alles gelesen. Nur wenn es, also wenn es sozusagen vom Ergebnis her schlecht gelaufen ist, also zum Beispiel, wenn der beliebte 1. FC Köln nicht gewinnt, dann lese ich fast gar nichts über das Spiel. Und wenn er dann gewonnen hat, dann habe ich hier ungefähr 2 Stunden Lektüre.
Großartig, dann lass uns mal für viele Siege der Kölner Fußballer beten.
Nein, als Schalker geht das gar nicht.
Wir sind wieder da.
Seid ihr jetzt wieder da? Wir sind wieder da.
Sind wir wieder da?
Super,
wir sind wieder da.
Schalke ist wieder da.
Okay. Ja, ich würde sagen, dass wir eine unglaublich schöne, kurzweilige Dreiviertelstunde mit Lorenz Graef verbracht haben, der uns eingeführt hat und tiefe Einblicke geliefert hat in sein Schaffen bei Golf Post. Ich muss immer aufpassen, nicht Golf Plus zu sagen. Das ist die Schweizer Zeitschrift, für die ich arbeite.
Golf Post und Golf Schau passt doch auch
hier. Aber ja, wir haben das extra gewählt als Golf Post. Kannst du es deutsch aussprechen? Als Golf Post geht es auch, ne?
Es gibt Golf Post, weil ich weiß, dass es auch eine britische Golf Post gibt. Also Golf Post. Entschuldigung.
Naja, Deutschgolf, aber
aus
Würzburg komme ich, bin mit der Mainpost aufgewachsen.
Ja.
Und in schönen Washington gibt es ja die Washington Post.
Oh.
Da dachte ich, das Post, das kannst du dir mal schon mal, ist schon mal, das kann man schon mal nehmen,
das weil ist das
in beiden Welten.
Das ist genau das, was wir suchen.
Wunderbar. Okay, meine Herren, will noch jemand was sagen?
Ich würde beim 20. Jubiläum sind Marc und ich bei dem Golfturnier dabei, aber dann spielen wir von Rot.
Ja, wahrscheinlich spielen wir schon bei dem 15. Jubiläum
von Rot. Ihr seid an Ihren Gästen, aber ihr wisst doch, wir sind in Köln. Also mich würde wundern, wenn wir nicht das 11. Jubiläum feiern würden.
Oh natürlich. Oh. Und zwar irgendwann
Hallo.
Mal im November. Da darfst du auch im Kälte spielen.
Ja. Also es muss nicht am 11.11. sein, aber 11 ist einfach in Köln die heilige Zahl. Die kannst du nicht auslassen. Und das dann natürlich alle Faktoren von 11, ne? Geht immer die 22, 33, 44. Das ist wieder schön. Hast immer pro Jahrzehnt einmal mehr.
Mein Alter, mein Scoring Average, mein Gewicht. Und so weiter geht's. Lorenz, herzlichen Dank. Es hat auch mir viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass wir es öfters machen können, zusammen uns auszutauschen.
Lorenz, du bist jetzt automatisch auch mit diesem Besuch bei uns Mitglied in der Frank übernehme du
Golf. Ja, wir haben ein, das nennen wir, ich bin nicht so happy, Golf Show Street Country Club. Das ist eine super secret Facebook Gruppe, wo alle Gäste der Golf Show und nur Gäste der Golf Show Mitglieder sind und wir uns gegenseitig austauschen und versuchen ein bisschen zu netzwerken. Du kennst ja auch Christian Althaus und alle sind dabei und Heinz und Craig und außer Herr Lange. Herr Lange ist nicht dabei. Der ist nicht auf Facebook. Aber naja, wollen wir mal gucken. Auf jeden Fall bist du jetzt auch dabei. Ich schicke dir die Einladung und wir machen dir jetzt auch hier ein Open Rollo Fest, nicht wahr, Marc?
Machen wir das.
Auf jeden Fall. Ich brauche meine Monthly Dose of Ted Long.
Okay, gut. things could be worse. Okay, meine Herren, einen wunderschönen Abend noch.
Vielen Adios.
Danke.
Wiederschauen. Ciao.